Also das SO 36 an diesem heiligen Abend war desaströs und die Stimmung war auf dem Nullpunkt und es haben Bands gespielt wie Soylent Grün, die später zu den Ärzten wurden. Ich war auf dem Plakat und habe gesagt, ja, was soll ich machen? Ich stehe auf dem Plakat, jetzt muss ich was machen. Habe ich mir Engelsflügelchen produziert in Schwarz mit Glitzer und in schwarzem Leder gekleidet, bin ich als schwarzer Engel auf die Bühne und habe immer vor den Bands Feuer gespuckt.
Herzlich willkommen zu Kunst in Berlin, dem Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor des Hauses. In diesem Podcast treffe ich Künstlerinnen, die bei uns ausstellen und Menschen, die die Kunststadt Berlin prägen. Wir sprechen über moderne und zeitgenössische Kunst und die Arbeit in einem Museum. Kunst in Berlin wird präsentiert vom Förderverein der Berlinischen Galerie. Liebe Freundinnen der Berlinischen Galerie, liebe Kunstfans, herzlich willkommen zur bereits 20. Folge unseres Podcasts Kunst in Berlin. Ein großes Jubiläum steht dieses Jahr an. Die Berlinische Galerie feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. In diesem besonderen Jahr legen wir daher einen Schwerpunkt auf unsere Sammlung. Und den ersten Wechselausstellungsslot in diesem Jahr haben wir an die Künstlerin Käthe Kruse vergeben. Es ist erst einige Tage her, dass wir ihre Ausstellung Jetzt ist alles gut bei uns in der Berlinischen Galerie eröffnet haben. Noch ganz verzaubert von dieser fulminanten feierlichen Eröffnung freue ich mich, dass mir heute Käthe Kruse und Ilka Föhrmann, die Ausstellung kuratiert hat, gegenüber sitzen. Liebe Käthe, liebe Ilka, schön, dass ihr da seid. Großartig. Ich bin auch noch ganz beseelt von unserer Eröffnung in der vergangenen Woche und bin sehr spät nach Hause gekommen, muss ich sagen. Und das lag natürlich an deiner Anziehungskraft, da bin ich mir ganz sicher. Käthe, kannst du dich noch erinnern, wann wir uns kennengelernt haben?
Ja, ich weiß es noch ganz genau, nämlich als Nan Goldin hier ihre Einzelausstellung bei dir in der Berlinischen Galerie gehabt hat. Und ich glaube, das war auch deine erste Ausstellung. Du bist in Berlin gestartet mit Nan Goldin und ich als jahrzehntelange Freundin habe sie dann öfters begleitet ins Haus, weil das hat ihr dann ein wenig Sicherheit gegeben.
Du warst mein Medium und mein Trost. Es war großartig, denn Nan war da nicht so guter Dinge, als sie bei uns war. Das hatte unterschiedliche Gründe. Die Ausstellung ist großartig geworden. Ja. Und dass ich das intakt überstanden habe, ist unter anderem dir zu danken. Ach, das war großartig, danke. Und seit dieser Zeit kennen wir uns und habe auch wirklich in den letzten 14 Jahren deine zahlreichen Aktivitäten in Berlin verfolgt. Wir haben auch einmal über ein Projekt gesprochen, das war mir aber zu klein.
Okay.
Ja, ich finde, wir haben jetzt zu einer richtigen Größe gefunden. Ja, wie kam es ansonsten zu dieser Idee? Wir haben dann uns überlegt, Mensch, der Geburtstag der Berlinischen Galerie könnte eine großartige Gelegenheit sein, dich zu fragen, ob du da drin Interesse hättest. Und ich kann mich erinnern, ich war in Mitte irgendwo unterwegs, ich habe dich angerufen und du hast gleich zugestimmt. Das hat mich sehr erfreut, weil du hättest natürlich auch ein bisschen zögern können oder sagen, ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, habe gerade noch ein anderes Eisen im Feuer. So ging das los und dann habe ich schon den Ball weitergespielt an Ilka, die, glaube ich, gleich mit dir Kontakt aufgenommen hat und ihr habt die ersten Gespräche vor anderthalb, zwei Jahren, würde ich
das
schätzen,
geführt. Das ist richtig, genau. Anderthalb Jahre ist das her. Genau, und Käthe und ich kannten uns zu dem Zeitpunkt ja auch schon. Das war nämlich auch total witzig. Haben wir letztens nochmal drüber geredet, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und das war bei der Abschiedsfeier von Annelie Lüttgens, meiner lieben Vorgängerin. Da hat uns mein lieber Kollege Guido Fassbender vorgestellt. Genau. Und Käthe drückte mir dann diese kleine Visitenkarte, die du immer noch hast, in die Hand. Ich habe die auch immer noch. Und die ist mit diese Streifen-Visitenkarte ist das im Grunde. Also wo du deine Streifenbilder in Visitenkartenform umgesetzt hast. Und diese Streifen sind jetzt bei uns in der Berlinischen Galerie an der Wand. Also so kommt alles so ganz wunderbar zusammen. Und Käthe und ich, ja, vor anderthalb Jahren haben wir angefangen und ich weiß auch noch, was sehr lustig war, dass du irgendwann zu mir gesagt hast, naja, ich kann mir das schon genau vorstellen, wie das wird. Ich komme dann mit meinen Sachen und dann lege ich mich in die Räume in den Raum und dann wird das schon. Und dann
legen, hast du gerade gesagt?
Legen, ja, also auf den Boden legen und dann wird das schon. Und ich habe dann gesagt, nee, Kette, so geht das leider nicht. Das ist alles ein bisschen eine andere Größenordnung. Jetzt nach 2 Wochen Aufbau, wie hast du das denn auch so wahrgenommen bei uns? Oder wie was war auch so der Unterschied von dieser Ausstellung vielleicht zu anderen? Du hast ja viele Ausstellungen schon gemacht.
Ja, ich habe manchmal, ich kannte die Räume ja schon gut und ich war jetzt eben jahrelang, also auch nach Nens Ausstellung, habe ich eben gemerkt, was für ein interessantes Programm in der Berlinischen Galerie zu sehen ist. Ich bin oft gekommen und du hattest mich auch mal zu einem Vortrag eingeladen und dann hatte ich Stefanie Heckmann und Guido Fassbender eben auch intensiver kennengelernt und bin wirklich eine Freundin der Berlinischen Galerie. Und deshalb kannte ich die Räume gut. Was ich oft mache, wenn ich irgendwo anreise und nicht viel Zeit habe und die Arbeiten werden angeliefert, dann lege ich mich schon manchmal hin auf den Boden und lasse die Räume auf mich wirken und fange dann an auszustellen. Das war ja in diesem Fall auch nicht nötig, weil du, Ilka, auch eine hervorragende Kuratorin warst und mich auch viel gebremst hast. Sonst hätte ich ja noch mehr Material angebracht. Aber nach deinem Anruf, Thomas, und ich weiß auch noch genau, wo ich war. Ich kam nämlich mit der U-Bahn von irgendwo und saß auf der Bank draußen vorm Nachbarhaus am Michael-Kirch-Platz und war hoch erfreut. Und hatte mir das heimlich auch schon länger gewünscht, dass ich mal diese Räume bespielen dürfte. Und war dann ganz erfreut und konnte wirklich sofort zusagen. Und als du dann gesagt hast, dass es auch eine Retrospektive werden soll, habe ich schon 2 Tage später diese Idee der komplizierten Treppenhalle und dieser langen Wand nachgedacht und habe gedacht, genau da könnte die Vergangenheit sein. Und zwar wirklich als Rieseninstallation auf Tapete. Und immer wieder wird eben über raumgreifende Installationen gesprochen. Und das fand ich dann toll, dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich eine raumgreifende Installation.
Über die Vergangenheit, ein großes Wort. Was bedeutet das?
Ja, das ist die tödliche Doris, meine Anfänge in den 80er Jahren in Berlin als Performance-Künstlerin, Schlagzeugerin der Band. Und wir haben ja sehr früh dann angefangen, alle Medien auch zu mischen. Wolfgang Müller und Nikolaus Utermühlen hatten ja beide an der UdK visuelle Kommunikation studiert. Meine erste Meisterschülerprüfung, die ich auch bestanden habe, ohne studiert zu haben, war eine Performance von die tödliche Doris. Und da haben wir schon immer zwischen allen Medien gearbeitet, mit allen Medien und zwischen allen Stühlen. Und ich wollte jetzt nicht diese Verklärung der 80er Jahre, die dann in verstaubten Vitrinen oder beziehungsweise nicht verstaubten Vitrinen, sondern verstaubte Reliquien in Vitrinen. Ich wollte die tödliche Doris auch in einem neuen Licht und neuen Glanz zeigen. Und da finde ich so eine moderne Installation war mir da ganz passend. Und da sind ja eben auch, das mischt sich ja alles auch, da sind ja ein bisschen so die erste Arbeit, die ihr angekauft habt. Das ist ja eine Arbeit aus den 80er Jahren, aber auch mein allererstes Kunstwerk in den 80er Jahren, wo ich die Arbeiten von Wolfgang Müller und Nikolaus Utermühlen, die das Dokumentararchiv entwickelt haben mit Fotografien, und ich habe dazu die Überordnung, den geregelten Zustand erarbeitet. Und das fand ich auch eine tolle Arbeit, die dann eben draußen an der Tapete hängt, ohne genau zu wissen, funktioniert das? Bunte Arbeit, bunte Tapeten, die Gesamtheit allen Lebens und alles darüber hinausgehende, diese 44 Gemälde, wovon 11 jetzt ausgestellt sind, die eine kaleidoskopische Bewegung zeigen, passt das auf Tapete? Also bis zum Schluss Experiment, und das ist ja auch, was ich liebe, wenn ich vorher nicht genau weiß, wie es ausgeht, sondern die Ideen, die im Kopf entstanden sind, realisiere und dann merke, es geht gut aus. Das ist natürlich toll.
Haut natürlich total rein, diese Wand. wo kommen die ganzen Tapeten her? Was sind das für Muster? Spielt da der Zufall auch eine große Rolle beim Aussuchen? Oder wie sind die zustande gekommen? Wie hast du die gefunden?
Ja, da habe ich immer einen Laden in der Oranienstraße. Und die haben ein Riesensortiment an Tapeten. Man kann natürlich auch Rollen kaufen für 350 aufwärts, das Stück. Und mein Kriterium ist, dass ich ein Farbenspektrum abdecke, wie was weiß ich, schwarz, rot, weiß, Blümchen, Muster, Gold habe ich gern dabei. Und da gehe ich dann im Laden nach Preis. Also sind die müssen preisgünstig sein, 15, vielleicht 20 Euro. Die Rolle ist auch schon mal eine für 30 Euro dabei. Und die sind auch nicht alle schön. Also die treffen nicht alle meinen Geschmack. Aber in dieser Reihung, und da ist mir dann wichtig, den ersten Tag haben wir ja damit verbracht, die Rollen auszulegen, erstmal zu entscheiden, nimmt man zwei Rollen oder drei, um die Streifen zu machen, es sind zwei geworden, dann wiederholen sich die Tapeten, jede noch einmal, ohne in derselben Reihenfolge zu sein, und das macht das total lebendig, und diese Vielfalt an auch Glitzertapeten macht dieses fröhlich bunte, gemischte Bild.
Thomas hat es gerade schon gesagt, es ist halt wirklich, also haut rein. Also man kommt in den Raum und ist erstmal ganz schön überwältigt. Ganz wichtig ist ja, oder dir ja auch ganz wichtig ist ja auch, dass das Ganze eine Installation ist. Also das ist jetzt keine, die Tapete ist nicht nur Hintergrund, sondern sie ist Teil einer raumgreifenden Installation, wie wir immer so schön sagen. Also die alten Arbeiten werden zu einem neuen Werk. Wo ich jetzt nochmal einhaken wollte, also dieses bunte Grelle, was das jetzt so mitbringt, steht so ein bisschen in so einem Kontrast zu was, was du mal über die 80er Jahre in West-Berlin gesagt hast, weil du hast mal in den Vorbereitungen gesagt, nee, also Farbe sehe ich in den 80ern gar nicht. West-Berlin war schwarz und weiß und grau. Vielleicht nimmst du uns nochmal so ein bisschen mit in die Zeit, so also wie das war, als du hier ankamst und auch diese ganze Zeit im besetzten Haus, weil das ja auch dein Arbeiten bis heute ganz stark prägt, so diese...
Ja, genau. Also in den 80er Jahren erstmal diese Hochbahn, die also meine Strecke ja auch viel vom Cottbusser Tor bis Görlitzer Bahnhof war. Unser besetztes Haus Manteuffelstraße, Ecke Oranienstraße, der Bauhof. Man hatte das Gefühl, man kommt in Kreuzberg an in einer Dusternis. Es waren ja noch diese Gaslaternen, die abends angezündet und morgens wieder ausgemacht wurden. Und es gab ganz viele Trödelläden und nichts war dekoriert. Die Scheiben waren verdreckt, die Sachen einfach nur so reingeschmissen ins Schaufenster. Dann gab es noch viele türkische Gemüseläden dazwischen. Und dann muss man auch sagen, das waren ungefähr noch 70% von Kreuzberg 36 unbewohnt. Das heißt, duster, kein Licht hinter den Fenstern, der Himmel von der Kohleheizung eigentlich orange. Das war so das Einzige, was an Farbe existierte, entsprechend der Gestank dazu von den ganzen Kohleöfen. Und ja, unser besetztes Haus, da sind wir auch rein und haben mit 40 Leuten, später kamen im Laufe der Zeit so 10 Kinder dazu, die da geboren wurden, und haben wirklich in Großgruppe gelebt. Wir haben organisieren müssen Renovierung, Materialbeschaffung, andere besetzte Häuser, was weiß ich, von Fenstern, Duschwannen und Toiletten und Waschbecken zu befreien, die dann zu uns transportiert wurden. Wir haben Güterwaggons, Briketts bestellt, die dann auch in unseren Bullis vom Güterbahnhof im Wedding abgefahren wurden. Und gleichzeitig mussten zwei Leute immer Nachtwache machen, weil das war ja komplett illegal. Die kümmerten sich dann wieder darum, dass morgens das Frühstück auf dem Tisch stand für 40 Leute, und die anderen 38 kamen dann so nach und nach dazu und teilten sich in ihre Arbeitsfelder ein, und es gab dann immer noch zwei, die den sogenannten Küchendienst gemacht haben, eingekauft, abgewaschen und das Essen vorbereitet, hinterher wieder abgewaschen. Es gab die Glocke, die aus dem Fenster gehalten wurde, zu den Essenszeiten, und dann aber auch, wenn Räumungen irgendwo waren, und dann wurde man auch nachts rausgeklingelt und fuhr wieder mit diesen Bullis zu anderen besetzten Häusern, die geräumt wurden. Also das war schon eine lebendige Zeit.
Also in dem Haus habe ich dich, glaube ich, auch noch besucht, und ich kann mich auch noch an die Küche erinnern, an die große Tafel, richtig, auf der die einzelnen Personen dann vermerkt waren, die für die bestimmten Sachen zuständig waren. Mhm. Das ist doch bestimmt nicht immer reibungslos abgelaufen. Habt ihr euch viel gestritten?
Ja, wir haben uns total viel gestritten, und es war ja auch damals noch so, man muss sich vorstellen, diese lange Tafel und Plenum dreimal die Woche, also ein normales Plenum, dann gab es Besetzerrat, Gesamtberliner Besetzerrat, Blockrat. Also man war auch wirklich aktiv und zwischendrin eben Bauarbeiten. Und dann gab es natürlich ganz viel Streit auch um Verhandlungen, Nichtverhandlungen. Da war die radikalere Szene, die andere, die mehr aufbauen wollten. Dann gab es eben die ökologisch wirtschaften wollten und die Systeme, die wir jetzt erreicht hatten, dieses Großgruppenleben mit 40 Leuten, da konnte einem ja auch keiner sagen, wie funktioniert sowas. Ich konnte meine Eltern auch nicht fragen, wie das geht. Und diese ganze Reibung und eben, ich gehörte zu den Leuten, die lieber verhandeln wollten, weil die Alternative wäre ja gewesen, Räumung zurück in anderthalb Zimmer Hochparterre Außentoilette. Das war ja der Stand, den vorher alle gehabt hatten. Und in dieser Großgruppe konnte man aber auch erreichen, wir haben ja ein Blockheizkraftwerk errichtet, wir haben Strom, wir haben die ersten Stromverträge in Berlin mit der BEWAG verhandelt. Wir kriegten aber allerdings so wenig Geld von der BEWAG dann für unseren verkauften Strom, dass wir nachher nur noch so viel produziert haben, wie wir selber brauchten. Und das waren eben 9 Häuser im Block 103, die über Solarpaneele, alles auch mit der Uni, der TU Studierenden abgewickelt, mit der IBA, Internationale Bauausstellung, Architekten waren auch im Haus bei uns. Und wir waren wirklich sehr engagiert. Und dann kamen natürlich auch die ganzen Fernseh. WDR 3 hatten 3 Wochen bei uns gelebt. Lea Roche hat ein Kennzeichen D-Sendung gemacht. Also ja, wir waren ein bekanntes Haus und waren aber auch, das hat uns ja auch geschützt. Der Baustadtrat Orlowski, der stand schon immer vor der Polizei, vorm Haus, bevor die anfingen, das Haus zu durchsuchen. Und dann wurde das schon bei uns auch alles gar nicht so schlimm. Also wir hatten auch viel Unterstützung aus der Bevölkerung, weil wir auch positiv, wir wollten aufbauen, wir wollten etwas.
Und das hat ja dann auch relativ lange gehalten, dieses Arrangement oder diese Duldung, kann man fast sagen, oder?
Ja, das ging, wir haben irgendwann angefangen, einen Hausverein zu gründen, alle 9 Häuser. Dann haben die 9 Häuser sich in einer Sanierungsgesellschaft, die heute Stadtbau heißt, das wurde auch dann mit so Organisationen gegründet und die dann auch unterstützt finanziell. Und dann kamen die ersten Anwälte, die Teil dieser Organisationen waren. Die haben dann verhandelt mit dem Senat und uns. Und dann haben wir die Genossenschaft Luisenstadt EG gegründet, die ja auch immer noch am Heinrichplatz existiert. Und mit dieser Genossenschaft haben wir die Häuser legalisieren können, dem Senat dann abnehmen können, erst mit Verträgen. Und später haben wir die Häuser abgekauft, weil plötzlich ging die Mauer auf und die Verträge galten nicht mehr. Und wir dachten, okay, dann besetzen wir das eigene eben wieder und haben dann ganz schnell, als die Mietpreisbindung, bevor die aufgegeben wurde, haben wir die Häuser gekauft. Und jetzt sind immer noch 6,50 Euro der Quadratmeter dort, wenn man dort lebt. Und es existiert alles noch.
Sehr cool.
Also man merkt ja schon, wenn du das so erzählst, du bist halt, und ich muss sagen, das ist auch eine Erfahrung, die wir in der Berlinischen Galerie mit dir gemacht haben, du bist halt wahnsinnig gut im Zusammenarbeiten mit vielen anderen Leuten, so im Team. Das macht dir auch total viel Spaß. Und ich habe auch immer zu allen Kolleginnen, die so neu dazukamen, das ist ja auch immer so, am Anfang hast du mehr so nur mit mir gearbeitet, dann kommt die Presse dazu, die Kommunikation dazu, dann kommt die Vermittlung dazu, dann die Restaurierung. Und ich habe immer zu allen gesagt, ach, mit Käthe ist es total toll zusammenzuarbeiten, weil die hat halt im Kollektiv gearbeitet, die weiß, wie das geht, die ist eine echte Teamplayerin und das hat sich auch total bewahrheitet. Und wenn man jetzt so hört, wie du über die Zeit erzählst, weiß man auch wieso, weil du das auch immer so musstest irgendwie, beziehungsweise es war halt so Teil deines Alltags. Und das gilt ja auch für die Zeit mit Die tödliche Doris, also vor allen Dingen mit Wolfgang Müller und Nikolaus Uttermühlen. Was ich immer wahnsinnig spannend fand, ihr habt dann 87 als Die tödliche Doris gesagt, wir hören jetzt auf. Und das ja auch nach einer Zeit, wo ihr wahnsinnig erfolgreich wart. Ihr wart im MoMA gewesen, ihr hattet dieses letzte Konzert, dann noch ein bisschen später in Japan. Wie war das dann für dich, als du dann alleine dastandst sozusagen, beziehungsweise als Solokünstlerin? Das ist ja eine große Freiheit. Man kann endlich mal machen komplett, was man will. Keiner, der sagt, nee, ich finde das so besser. Wie bist du das angegangen oder wie war so diese erste Zeit gerade für dich?
Ja, das war natürlich erstmal schwierig einerseits, aber andererseits auch relativ einfach, weil wir uns ja zu dritt noch unterstützt haben mit der Schule der tödlichen Doris, wo wir jeder erstmal eine Soloschallplatte gemacht haben, die wieder gemeinsam präsentiert und rausgebracht haben und uns dann so ein bisschen geholfen haben. Also auch Wolfgang und Niki haben mir geholfen bei meiner Mappe, weil ich dachte, jetzt habe ich mal endlich Zeit. Ich hatte ja nie Zeit, jetzt kann ich endlich mal studieren und habe dann visuelle Kommunikation studiert und dann meinen Meisterschüler mit Studium zum zweiten Mal gemacht. Und das hat mir auch geholfen, erstmal dieses Studium, dass ich nochmal Praktiken vertiefen konnte. Und da habe ich zwar auch Performances gemacht zum Diplom und als Meisterschülerarbeit, die Le Sex Rouge, die dann ja in der Bremer Kunsthalle gezeigt wurde, diese 13 Arbeiten. Und das war für mich ein guter Einstieg. Und dadurch, dass ich ja schon bekannt war und viel Kunst gemacht hatte, war klar, ich produziere keine Diplomarbeit oder Meisterschülerarbeit für unters Bett, sondern eine, die auch weiter in die Welt direkt hineingeht. Und das war für mich der Start. Aber dann war ja auch gleichzeitig noch, dass ich Familie und zwei Kinder bekommen hatte. Und dann merkt man eben auch, Karriereknick gibt's auch, weiß ich auch drum. Und wie man dann gemeinsam eben als Kleinfamilie innerhalb der Großfamilie, das hat auch sehr getragen, konnte man die Kinder auch schon mal runterschicken, wenn man Zeit für sich selber brauchte. Und toll war eben auch, dass sobald die im Bett lagen, habe ich ja wieder an den Ausstellungen gearbeitet. Die mussten auch viel aushalten, aber die haben auch viel gegeben. Das heißt, diese Kombination aus Großgruppenleben und Kunst machen und die tödliche Doris im Rücken. Und mit Wolfgang habe ich ja fast 20 Jahre noch weitergearbeitet an Performances, bis dann klar war, ich möchte jetzt viel mehr Kunst als Performances machen. Und dann hatte ich wirklich 10 Jahre, wo ich nur Kunstprojekte gemacht habe, gar keine Performances, bis mir das dann auch ein bisschen langweilig wurde, bis ich merkte, da fehlt doch ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, auch die Performances mitzudenken und gleich mit in so Projekte einzuarbeiten. Und jetzt bin ich eben an diesem Punkt, wo ich sagen kann, ja, toll.
Ja, ist ein breites Spektrum, was du da bedienst, kann man fast sagen. Kannst du dich noch an deine ersten, an diesen ersten Schritt erinnern, Performerin zu sein? Ich glaube, das ist doch eine richtige Überwindung, weil man eben sich, man wird zum Werk letztlich, ne? Man hat kein Objekt, von dem man sich entfernt, sondern man ist es. Man exponiert sich. Das ist ja eine ganz, ganz mutige Tat, zu performen. Kannst du dich da noch erinnern? War das kein Problem? Du machst es heute so, oh ja,
like nee, a fish sieht, in the water. Ja, ja, wie war das? Das sieht nur so aus. Also ich habe heute genauso viel Lampenfieber wie früher. Und dieses allererste Mal, wo ich mich da rausgeschmissen habe, das war im SO 36, Weihnachten für Heino. Das war genau dieses Heiligabend-Ding, wo entweder man zelebriert Weihnachten oder man tut so, als gäbe es das nicht. Und dieses so tun, als gäbe es das nicht, das ist auch total anstrengend und erschütternd. Also das SO 36 an diesem heiligen Abend war desaströs. Und die Stimmung war auf dem Nullpunkt. Und es haben Bands gespielt wie Soylent Grün, die später zu den Ärzten wurden. Ich war auf dem Plakat und habe gesagt, ja, was soll ich machen? Ich stehe auf dem Plakat, jetzt muss ich was machen. Habe ich mir Engelsflügelchen produziert in Schwarz mit Glitzer und in schwarzem Leder gekleidet, bin ich als schwarzer Engel auf die Bühne und habe immer vor den Bands Feuer gespuckt. Und dann gab es immer diesen Aha-Moment. Es machte die Desillusionierten ein wenig glücklich in diesem Moment.
Du hast Weihnachten gerettet für die.
Für die, ja. Und aber für mich irgendwie auch. Denn daraufhin haben ja Wolfgang und Niki mich kontaktiert. Und dann haben wir uns schon im Januar getroffen. Und meine erste Arbeit war eben das Naturkatastrophenballett, die Vertonung der Naturkatastrophen, die Wolfgang und Niki aus Kinderlexika gelesen haben. Und das war mein Einstieg dann in die Performance und bildende Kunst.
Aber es ist natürlich auch, ihr habt dann ja auch immer viel zusammen performt. Und du hast mir auch mal erzählt, das ist ja auch wie so ein Sicherheitsnetz. Dann, man ist zu dritt. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit, also dieses sich so gegenseitig absichern ist auch was, woran du dich immer gerne erinnerst, oder? So in der
ja, weil wir haben immer zu dritt gearbeitet. Wir haben uns im Grunde jeden Tag getroffen. Bei uns im besetzten Haus gab es den Eierpappenkeller, den ich da hergerichtet hatte. Das war unser Studio. Haben wir gar nicht so oft gebraucht. Wir haben auch gerne so im Trocknen am Tisch mal so probiert. Und dann macht man tak, tak, tak. Und so machen wir das dann auf der Bühne. Und wir haben nie Überzeugungsarbeit geleistet, sondern wir waren zu dritt, haben so lange diskutiert und an Ideen rumgefeilt, bis wir alle 300% hinter jeder Idee gestanden haben. Denn wir hatten auch Situationen, wo in Frankfurt zum Beispiel das Publikum sich gegenseitig beschimpft und angeschrien hat und unsere pippeligen Stimmen bei dem A Cappella waren ja gar nicht mehr zu hören. Und wir sind beschmissen worden mit Gegenständen und Tomaten. Oder wir hatten in Budapest, da gab es ein Festival, das war noch eben in den 80er Jahren. Und vor uns war eine Truppe, die da mit Seifenblasen hantiert hatte. Und wir drei so in Minikleidchen, Wolfgang als erstes mit einem Sprung raus, farbenprächtige Kostüme und grätscht gleich über diese glitschige Suppe der und Niki und ich.
Der Seifenblasen.
Der Seifenblasen und Niki und ich, wir hätten eigentlich auch vor Lachkrampf erstmal hinter der Bühne bleiben können, müssten dann aber auch mit einem fröhlichen Gesicht hinterher springen. Und ich meine, sowas, das schweißt auch zusammen. Also wir waren wirklich eine Einheit auf der Bühne. Und egal, ob wir uns geschubst haben oder was immer da vorfiel, wir wussten, wir können uns da total aufeinander verlassen. Und das hat so eine ganz extreme Sicherheit uns allen dreien auch gegeben.
Vielleicht von mir noch was, apropos Einheit und zusammengeschweißt, ihr seid ja eine tolle Familie. Du bist ja mit deinen Töchtern auch ein Wahnsinnsteam. Wann sind die denn mit ins Spiel gekommen?
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, 2010, 2011. Ich wurde gefragt für eine Performance in den Kunstwerken e.V. Und die sollte eine halbe Stunde sein. Und dann dachte ich, ist ja alles so komisch, kriegerisch, ich mache mal was zum Thema Frieden, recherchiere und finde nur Krieg. Und dann habe ich diese Kriegsdaten und dann sagt er da, ach, Krieg und Trommel. Dann sage ich, ja, es wäre natürlich toll, wenn du trommelst. Das stimmt jetzt schon mal gar nicht, weil das war schon unsere zweite gemeinsame Performance. Die erste war Thema Abtreibung. Und zwar hatte ich ein Interview mit meiner Schwester geführt, in dem ich über ihre, sie sagt immer Missgeburt, weil sie hat ein Kind im Bauch gehabt, ohne Hinterkopf und ohne Gehirn. Das heißt, dieses Kind war nur lebensfähig, solange es an der Nabelschnur war. Diese Entbindung war auch alles sehr kompliziert und ich habe mit ihr dieses Interview geführt. Das hat uns beiden geholfen, ich über meine Abtreibung, sie über diesen Zustand. Und darum geht es, da sieht man eben auch, darum ging es auch darum, wie männliche Gynäkologen Frauen eigentlich behandeln. Und das ist schon relativ erschütternd. Und als Clara, glaube ich, 13 oder 14 war, Edda war dann 16, 17, fanden die das so toll und haben gesagt, wir möchten mitmachen bei der Performance. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mach du doch deinen Bass, Clara, und Edda, du trommelst. Und Filmbild waren Sonnenspiegelung im Wasser, einmal in Bhutan, einmal im Meer in den USA. Und die Leute im Publikum, die haben auch wirklich teilweise geweint und geschrien. Das war schon sehr intensiv, wie meine beiden Töchter zu diesem Thema mich quasi von hinten stützen. Und dann waren wir so eine Einheit. Und dann haben wir eben mit der Kriegsperformance weitergemacht, wo ich dann diese Kriege aufgelistet habe. Edda hat getrommelt und Clara hat irgendwann ist reingekommen und hat gesagt, was probst du gerade? Und sage ich, ich versuche, alle Kriege dieser Welt in 30 Minuten zu quetschen. Aber es gelingt mir nicht. Ich glaube, ich fange im Jahre null an. Und eine halbe Stunde später kam sie zurück und sagt, guck mal, ich lese dir meine Gedanken vor, die ich dazu hatte. Da habe ich gesagt, oh bitte, komm mit zur Performance. Und sie hat dann wirklich mitperformt ihren Text irgendwann in diesen, der war ja nur 5 Minuten lang, und hat diese anderen 25 Minuten einfach das Stehen performt. Also die haben beide auch sowas, und Edda hat getrommelt und ich habe gelesen. Wir haben es nicht geschafft, bis zum Ende der Kriege in der halben Stunde zu kommen. Aber das Publikum, das hat teilweise geschrien. Also es muss auch sehr intensiv eben gewesen sein. Und das ist etwas, was natürlich immer auch sehr tragend ist, also für uns drei und uns auch sehr verbindet. und wo wir uns dann gegenseitig auch so stützen und schätzen gelernt haben, dass wir häufig weitermachen. Und Clara ist jetzt, lebt jetzt in Zürich, ist nicht mehr so dabei, aber Edda wird jetzt auch in der Berlinischen Galerie alle drei Performances am Schlagzeug oder an der Trommel begleiten.
Wo ich noch mal drauf zu sprechen kommen wollte, war, das haben wir nämlich so ein bisschen am Anfang übersprungen, der Titel der Ausstellung. Weil tatsächlich haben wir relativ viel hin und her geschoben. Was kommt in die Ausstellung, was nicht? Du hast immer gesagt, Ilka, das jetzt auch noch. Und ich habe gesagt, nein, das wird zu viel. Also da ging es immer wie auf so einem Schachbrett hin und her. Aber was wirklich, wo wir uns ziemlich schnell, ziemlich einig waren, das war der Titel. Und das muss man sagen, ist nicht immer so. Manchmal quält man sich ganz schön mit einem Titel für eine Ausstellung. Deine heißt jetzt, jetzt ist alles gut. Erzähl doch noch mal ein bisschen zu dem Titel, weil der ist, glaube ich, ein bisschen erklärungsbedürftig.
Ja, und der ist auch ein bisschen vielschichtig, weil für mich gibt es da eben verschiedene Gründe, weshalb ich zu diesem Titel gekommen bin. Der Titel hat ja auch mit der Frage, wie geht es dir jetzt? Jetzt ist alles gut, einen ganz eigenen Raum, wo auch die neuesten Arbeiten eben genau für diese Ausstellung gemacht worden sind, nämlich diese beiden Aussagen und Fragen in Holz, in Papier, in Ölmalerei. Und es hat auch die tödliche Doris wieder nochmal einen Schritt zurück zur tödlichen Doris. Wir haben eine doppelte, also eine LP gemacht im Studio und dann diese Bänder getrennt, weil wir wollten die zu unterschiedlichen Zeiten rausbringen. Die Idee war gewesen, leider haben die Plattenfirmen in Ost-Berlin und West-Berlin nicht mitgemacht. Deshalb ist beides dann in Düsseldorf bei Atatak produziert worden. Aber die Idee war, eine Schallplatte sollte in Ost-Berlin, eine in West-Berlin zeitgleich abgespielt werden, sodass die Musik auf der Mauer zu hören sein sollte.
Die unsichtbare LP, genau, die dann zusammenkommt.
Genau, das ist eben eine unsichtbare LP. Wir haben dann erst die Platte Unser Debüt, die Nummer 4 der tödlichen Doris, rausgebracht. Keiner hatte das Gefühl, es fehlt etwas. Wir haben dann die Schallplatte Nummer 6, die auch 6 hieß, rausgebracht. Und da ist eben das Plakat erschienen, zeitgleich. Das hieß Schmeißt die Krücken weg, und dort ist erklärt, wenn man diese beiden Platten, jeweils die A-Seiten und die gleichen Stücke, zeitgleich auf zwei Schallplattenspielern abspielt, ergibt sich diese dritte Musik, diese unsichtbare Schallplatte ist dann hörbar. Und deshalb sind die Platten auch von Anfang an, bevor die zweite rausgebracht wurde, auch so ineinander gestaltet. Auf der einen ist dann in Orange, wie geht es dir jetzt? Und erst als die zweite Schallplatte rausgekommen ist, steht da, jetzt ist alles gut. Und das ist dieses Zusammenführen von Ideen und Gedanken. Und für mich ist es in diesem Fall auch die Ausstellung, das Zusammenführen meiner vergangenen Arbeiten, der älteren Arbeiten, der neueren Arbeiten, also wo ich jetzt als Künstlerin zum ersten Mal in einer Retrospektive auch das Gefühl habe, jetzt ist alles gut, weil das Werk rundet sich ab. Es ist nicht mehr wie in Bremerhaven, wo man denkt, ah, tolle Gruppenausstellung. Nein, jetzt kann man auch erkennen, das ist doch alles meins, auch unterschiedlich, wie alles ist. Und jeder Schritt, den ich gemacht habe, bessere und schlechtere Arbeiten, alles eingeschlossen, hat es gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und jetzt ist mein Werk abgerundet. Ich kann sagen, jetzt ist alles gut und ich bin bereit zu neuen Taten und neuen Ideen. Und die nächsten Arbeiten wird es geben. Solange ich Ideen und Energie habe, mache ich ja eh weiter. Und als drittes für mich ist auch diese düstere Zeit, in der wir jetzt stehen, die sich im Laufe der anderthalb Jahre noch mal ein bisschen verdunkelt hat. Ich habe jetzt so für mich das Gefühl, ich möchte jetzt möglichst positiv in die Welt hineinstrahlen. Auch dieses Jetzt ist alles gut. Für diesen Titel habe ich so unendlich tolle Komplimente und E-Mails bekommen. Also ich finde das jetzt wichtig, positiv hineinzustrahlen. Das ist das, was ich von meiner Seite auch geben möchte.
Das merkt man deiner Kunst auch an und ich finde, das merkte man auch der Eröffnung an, wie viele Menschen dieser Einladung gefolgt sind. Das war so eine positive, wohlwollend ist jetzt irgendwie so ein Papi-Wort, aber irgendwie doch eine total tolle Atmosphäre, die richtig mitging, die neugierig war, die mich angesprochen haben. Endlich hat sie ihre große Ausstellung in Berlin. Das war wirklich spürbar, so eine große Sympathiewelle, auf der wir da an dem Abend und nicht nur an dem Abend geschwommen sind. Es war wirklich großartig.
Ja, sehe ich genauso. Also die Arbeit, auf die viele Leute reagiert haben, sowohl bei der Pressekonferenz auch als jetzt auch bei den ersten Führungen, ist ja die 366-Tage-Arbeit beziehungsweise die Wörterbilder, von denen wir insgesamt 17 zeigen. Es gibt ja 80. Und muss man vielleicht ein bisschen beschreiben, die Arbeit. Also eigentlich sind es Gemälde. Also du hast Wörter mit Ölfarbe auf Leinwände gemalt. Und diese Wörter hast du über 366 Tage gesammelt. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, wie die Arbeit eigentlich zustande gekommen ist oder was die Idee hinter dieser Arbeit ist und was diese Wörter jetzt eigentlich mit einem machen, wenn man sie sich jetzt anschaut.
Ja, also ich hatte mich irgendwann gefragt, ich merkte, es gibt eine Verrohung in der deutschen Sprache, es gibt einen Rechtsruck und ich komme ja aus so einer antifaschistischen Familie. Mein Opa war ja unter Hitler sofort inhaftiert worden und ich habe gedacht, ja, wie kann ich das eigentlich lesen? Kann ich in Überschriften in deutschsprachigen Zeiten lesen, wie passiert das eigentlich mit so einem Rechtsruck? Wie passiert das eigentlich, dass man plötzlich im Nationalsozialismus ist oder in einer Autokratie? Und dann habe ich mich ganz privat nur gefragt und bin am 1.4.2015 angefangen und habe dann pro Tag, wir hatten die und immer noch die Taz im Abo und habe mir jeden Tag 25 Überschriften, die mich angesprungen haben, auf der Taz einfach mal so rausgeschrieben. Und nach einem Monat merkte ich so, oh, das ist jetzt so interessant und spannend und da möchte ich jetzt dranbleiben. Und dann habe ich angefangen, habe so Ordner aufgemacht von A nach Z und habe die Substantive aus den bereits gesammelten rausgenommen. Und dann habe ich auch gemerkt, es wird eine Arbeit. Das ist nicht kein Privatinteresse mehr. Und dann habe ich eben auch gemerkt, die Performance, also ich kann überhaupt nicht so einen spannenden Text schreiben, wie die Aneinanderreihung, die chronologische Aneinanderreihung über 366 Tage hinweg mir Textstoff gibt. Und es sind eben 3.927 Wörter insgesamt geworden, die dann natürlich auch erst aufgezeichnet, dann aufgemalt, also ausgemalt auf den Bildern sind. Und die Bilder sind auch so unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel bei X, gibt es das Bild enthält nur ein Wort, Xenophobie. Mehr gab es nicht in den 366 Tagen. Die 366 Tage Überschriften sind auch Blatt für Blatt im Fotolabor Hand abgezogen. Das ist auch eine eigenständige Arbeit. Und diese Wörter sind doch sehr eindringlich. Auch jetzt, 10 Jahre später, wo wir ja schon von Ruck gar nicht mehr so sprechen können, ist das schon mehr eine Rechtslawine. Und da möchte ich auch einfach sagen, da möchte ich auch gegen ankämpfen. Und da stehe ich dann auch mit Positivität dagegen an. Und diese Performance ist eben auch eindrücklich, weil innerhalb dieser 10 Jahre, alles steht schon dort in diesen Wörtern. Die Arbeit hieß für mich im Arbeitstitel Ich sehe schwarz, deshalb auch der dunkle Raum dazu. Die Box, die ich mit Doppel-LP dazu gemacht habe, auch bei Distanz erschienen, heißt Ich sehe, weil ja, man kann eigentlich schon sehen, wie sowas abrutscht. Und jetzt noch mehr. Und dann muss man sich halt fragen, ja, was macht man denn dann? Geht man irgendwo hin oder
irgendwo? Und es ist halt wirklich erstaunlich, dass diese Arbeit schon 10 Jahre alt ist und wirklich jetzt gerade einen Nerv bei den BesucherInnen trifft. Das haben wir schon super schnell gemerkt. Und was aber auch interessant ist, finde ich, oder was man, wenn du das jetzt so umschreibst, auch nochmal ganz toll sieht, ist, wie wenn du so eine Idee hast, wie dann auf einmal daraus so zig Projekte werden. Ne? Also wir haben die Überschriftenarbeit mit den vollen Überschriften, dann hast du die einzelnen Wörterbilder, dann die Performances. Also dieses Recycling, was ja, also Transformieren, was halt auch immer bei dir ein Thema ist, da machst du auch vor deinem eigenen Werk nicht halt, beziehungsweise es wird immer weiterentwickelt, weitergetragen und du lotest immer aus, was ist noch ein Medium, wo ich nochmal das Thema anbringen kann oder weiterverwerten kann.
Ja, genau. Und so und mit ganz viel Fleißarbeit entstehen eben auch alle Serien. Und ich arbeite ja viel seriell. Auch die 48 Farben, die Nähbilder, die ihr habt, da wird dann auch dilettantisch hoch und runter genäht. Dauert Stunden, bis so ein Bild fertig ist. Jedes sieht anders aus. Jedes hat andere Fehler. Und jedes hat die eigene Schönheit.
Das ist doch ein super schöner Satz zum Abschluss. Ich will vielleicht noch hinzufügen, wenn man mehr über dich erfahren möchte und über deine Arbeit, kann man entweder die Ausstellung besuchen, die Performances besuchen oder sich den Katalog besorgen, der großartig geworden ist. Gibt es ein Interview und Artikel zu deinem Werk. Und da möchte ich doch gerne darauf hinweisen, weil ich selbst auch so ein bisschen stolz darauf bin, was an unserem Haus durch die Kuratorin und durch dich da erstellt wurde.
Danke.
Zum Abschluss gibt es bei uns immer so eine Frage, und zwar nach einem Geheimtipp. Hast du einen Geheimtipp für Berlin? Wo kann man hingehen? Was kann man machen? Und bist du vor allen Dingen bereit, den zu verraten?
Ich weiß auch gar nicht mehr, was jetzt so geheimtippmäßig ist. Aber das Kumpelnest 3000, das ist in seiner Schrägheit geblieben. Da habe ich ja auch viele Jahre hinter der Bar gearbeitet. Und ich glaube, das ist immer noch ein Geheimtipp.
Alles klar, also wenn du mal wieder dort in der Bar arbeitest, sag bitte vorher Bescheid, dann Super. Kommen wir auch vorbei. Die Ausstellung Jetzt ist alles gut ist noch bis zum 16. Juni 2025 in der Berlinischen Galerie zu sehen. Während der Laufzeit wird, wie bereits angesprochen, in unterschiedlichen Zusammensetzungen werden Performances stattfinden. Das sollte man nicht verpassen. Man erfährt darüber über unser Instagram-Konto, aber auch über unsere Website. Und da sollte man sich dann rechtzeitig orientieren, wann diese Daten sind und sich Tickets besorgen. Vielen Dank an Ilka für das Gespräch heute und natürlich ganz großen Dank an dich, liebe Käthe, für deine Zeit und für das tolle Gespräch mit dir.
Sehr gerne. Ich danke auch euch beiden sehr herzlich.